Domradio, himmlisch und friedvoll. Domradio, Sonntagslicht.
Ich grüße euch am heutigen Sonntag, am Tag der Taufe des Herrn. Ich bin Olli Kelch, ihr seid beim Sonntagslicht, eurem Domradio-Podcast mit nur guten Nachrichten. Ja, und heute ist nicht irgendein Sonntag, heute endet die Weihnachtszeit. Wie die einen oder anderen werden jetzt sagen, oh, das ist aber keine gute Nachricht. Einige feiern auch Weihnachten noch, bis zum 2. Februar, also Maria Lichtmess. Aber seit dem 2. Vatikanischen Konzil, da hat man sich auf eine Liturgiereform verständigt. Und seitdem ist eigentlich heute, am Tag der Taufe des Herrn, Schluss mit Weihnachten. In vielen Städten fliegen auch spätestens jetzt die Weihnachtsbäume aus den Häusern. Und sehr oft landen sie dann in Zoos und Tierparks. Dort werden sie an die Tiere verfüttert und Elefanten schätzen sie sogar als kleine süße Delikatesse. Des Harzes wegen. Na dann, guten Appetit. So, nochmal ein Nachtrag zur Taufe des Herrn. Die drei Evangelisten, Markus, Matthäus und Lukas, die berichten ja am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu von seiner Taufe, eben am Jordan. Johannes der Täufer, der hatte zur Umkehr aufgerufen und zur Bußtaufe. Ja, und Jesus, der stellt sich dann mit seinen knapp 30 Jahren in die Schar der Sünder und wird von Johannes dem Täufer dann getauft. Als er dann aus dem Wasser wieder heraussteigt, so steht geschrieben, öffnet sich über ihm der Himmel und der Vater bezeugt ihn vor der Öffentlichkeit als seinen geliebten Sohn, den er der Welt sendet. Ja, und da wird dann natürlich auch deutlich, dass die Taufe Jesu zur Epiphanie gehört, die wir ja am 6. Januar feiern. In Köln feiern wir da auch Heilige Drei Könige. Der Geist Gottes, der bleibt dann auf Jesus und in der Kraft dieses Geistes geht Jesus dann seinen Weg zu den Menschen, lehrt sie, sich für Gottes Gerechtigkeit zu öffnen. Ja, und dann wird ja eigentlich klar, wenn man hört, Jesus ist gut 30 Jahre alt, dass dann Weihnachten vorbei ist. Wir haben ja in den letzten Wochen erstmal das Kind in der Krippe angebetet. Ja, und jetzt ist Jesus, zack, plötzlich schon 30 Jahre alt. Fun Fact, an der als Taufstelle Jesu verehrten Stätte am Ufer des Jordanflusses, da wurde jetzt am Freitag eine neue katholische Kirche geweiht. Die hat Platz für bis zu 2000 Gläubige und gehört zu den Kirchen, durch deren Besuch Pilger dann während des Heiligen Jahres, jetzt in diesem Jahr, einen Ablass erhalten können. Es war das 18. Mal und somit kann man sagen erwachsen und schon lange Brauchtum, dass im Kölner Dom der Karnevalsgottesdienst gefeiert wurde. Es war ein buntes, ein musikalisches Bild. Wir sahen Funkenmariechen, Tanzoffiziere, Fahnenschwenker, Trompeterinnen, Präsidenten, Jecke. Der Dom war rappelvoll. Wir vom Domradio haben das Ganze natürlich auch bei Facebook, Instagram und auf der Homepage gestreamt. Ich war im Chat dabei und war auch ziemlich gerührt von diesen gut 1,5 Stunden. Jetzt blicken wir mal zurück auf die Geburt 2007. Markus Ritterbach war damals Festkomiteepräsident, Joachim Kardinal Meißner, Erzbischof von Köln, Norbert Feldhoff, Dompropst. Ja, und Sigrid Krebs, die war damals die Pressesprecherin des Festkomitee Kölner Karneval. Die Idee, die lag auf der Hand, sagt sie. Aber der Schatz dieser Gedanke, der musste erstmal gehoben bzw. umgesetzt werden.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann liegt auch auf der Hand, dass der Karneval ein christliches Fest ist oder sehr eng mit dem Kirchenkalender zusammenhängt. Weil man kann im Karneval in Köln Danze, Hüppe und Springe, aber es gibt ein Gesetz, das ist festgeschrieben, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Und der Aschermittwoch markiert eben den Beginn der Fastenzeit und vor diesen Tagen wird ordentlich gefeiert. Das ist der Ursprung des Karnevals und dafür, da kann man sich dann auch einen Segen einholen.
Ja, und war das damals einfach, einfach mal eben kurz in den Kölner Dom zu gehen, also um so ein Riesen-Event zu haben, braucht man natürlich den Dom als Ort der Zusammenkunft. Die Gemeinde trifft sich, die Gläubigen treffen sich, aber auch diejenigen, die vielleicht katholisch sind. Natürlich musste die Idee erstmal mit Erzbischof Kardinal Meißner besprochen werden. Ja, und was hat der so gesagt?
Zum Erzbischof Kardinal Meißner hatten wir natürlich einen sehr guten Draht, weil es auch seinerzeit gute Tradition war, dass die Kölner Dreigestirne im erzbischöflichen Haus empfangen wurden und man in den persönlichen Austausch ging. Selbstverständlich haben alle Ansprechpartner, die dazugehören, miteinander gesprochen. Unser Wunsch wurde offen und gerne aufgenommen, auf offene Herzen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie es weitergeht. Und dieser Gottesdienst hat sich ja in der Zwischenzeit auch ein bisschen verändert. Es ist heute ein ökumenischer Gottesdienst, gemeinsam auch mit den evangelischen Christen. Und es ist mittlerweile eine Tradition, darf man sagen. Nach 18 Jahren kann dieses Kind laufen und es gehört fest in den karnevalistischen Kalender.
Ja, und wie gesagt, ein sehr erfolgreicher Gottesdienst. Und ich wette, die 19. Auflage gibt's dann in der Session im kommenden Jahr. Sie ziehen wieder durch die Straßen und Gassen, die Sternsingerinnen und Sternsinger. Spätestens seit letzter Woche sind sie schon unterwegs. In vielen Orten waren sie schon, an viele Orte gehen sie noch. Sie sammeln wieder für Kinder in Armut, für Kinder, die ein besseres Leben sich wünschen. Aber warum machen sich die Sternsingerinnen und Sternsinger in unseren Städten immer auf den Weg? Das wollten wir von den Sternsingerinnen und Sternsingern einmal selber hören.
Also, weil man damit selber Spaß haben kann, auch Süßigkeiten kriegen kann und anderen Kindern helfen kann.
Ja, ich wollte einfach singen und deswegen bin ich einfach Sternsinger.
Weil es mir Spaß macht.
Also, ich finde es einfach cool, wenn man da was für die anderen Menschen macht, die etwas ärmer sind als wir, und es macht einfach Spaß, umzuziehen und zu singen.
Ja, ich finde es auch schön und ich spende auch gern.
Ich bin Sternsinger, weil ich auch wie er für die Menschen also Geld sammeln will, um denen es dann zu geben, damit die eine bessere Zukunft haben.
Ich bin jetzt auch schon das dritte Mal dabei und finde es gut, halt eben was für Menschen, für andere Menschen zu sammeln und auch erwachsenen Leuten eine Freude zu bereiten und es halt eben gut, anderen Leuten zu helfen.
Ich bin Sternsinger, weil wir auch für die armen Kinder dann sammeln, und das finde ich halt sehr schön, und mein Vater auch.
Also wir gehen durch die Stadt und sammeln Spenden. Also in Geschäften oder in Wohnungen oder ja, überall, wo es geht.
Also wir haben halt ein Zeichen, da steht 20 Kreuzchen C plus M plus B plus 14.
Mich hat zum Beispiel fasziniert, wir haben so einen Film über Menschen in Afrika geguckt und da habe ich gesehen, wie gut die das im Geld gebrauchen können.
Ja, das können sie definitiv gebrauchen. Und sie waren auch schon beim Bundeskanzler mit großen Sternen, glänzenden Kronen und einer wichtigen Botschaft. Haben sie dann am Dienstagmorgen den Bundeskanzler im Bundeskanzleramt in Berlin besucht. 108 Sternsingerinnen und Sternsinger waren dabei. Und die Aktion in diesem Jahr lautet unter dem Motto: Erhebt eure Stimme, Sternsingen für Kinderrechte. Erhebt eure Stimme. Ist dann nicht auch noch Ende Februar irgend so eine Wahl? Der Januar ist für viele Menschen eine Zeit des Aufräumens. Ganz gleich, ob im Haus, im Büro, in der eigenen Gefühlswelt. Fitnessstudios, die freuen sich regelmäßig über so viele Besucher wie sonst selten im Jahr. Das höre ich regelmäßig von dem Fitnessstudio, in dem ich immer reingehe. Ja, also die guten Vorsätze, da sind wir bei dem Thema. Beim Beibehalten von guten Vorsätzen, da kann aber vielleicht auch der Glaube und die Kirche helfen. Auch vielleicht die diesjährige Jahreslosung, ausgewählt von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Die lautet: Prüft alles und behaltet das Gute. Verfasst wurde dieser Bibelvers von Paulus. Erklärt und erzählt hat uns das Thorsten Latzel. Er ist Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Den Paulusbrief muss man sich mal ein bisschen so vorstellen. Das ist, wie wenn man seinen Kindern nochmal was bei der Abreise nochmal mit auf den Weg geben will, was Gutes. Das steht immer hinten im Brief drin. Und da ist dieser Vers auch raus, der zu einer Lebensinventur einlädt, draufzuschauen bei der eigenen Seele, wie bei dem eigenen Verhalten, also so innere und äußere Inventur zu machen, was tut mir eigentlich gut und was ist auch nicht so gut und kann weg.
Ja, und wer sich jetzt fragt, prüfet alles und behaltet das Gute, da fragt man sich ja schon, was ist denn das Gute? Plätzchen essen ist ja im ersten Moment echt lecker, aber ist das immer auch gut? Da meint Thorsten Latzel, es geht eher um unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber. Wie geht man zum Beispiel mit deren Macken um? Wie kann man entspannt bleiben, auch wenn mir Unrecht widerfährt? Kurzum:
Gut ist das, was mich und andere Menschen fröhlich und dankbar macht und mir und anderen zum Segen gereicht.
Das klingt jetzt ziemlich einfach, ist es aber nicht immer.
Es gibt natürlich viele Dinge, für die ich auch überhaupt nicht dankbar bin. Also wenn ich mir den Krieg in der Ukraine, im Gazastreifen anschaue, das Leid von vielen Menschen. Aber trotzdem ist es gut, dass ich mich nicht innerlich davon bestimmen lasse. Den Blick auf das andere immer noch mal richte. Das ist wichtig, damit ich selbst nicht grau, griesgrämig und grummelig werde, sondern merke, was tut mir eigentlich gut? Was für ein Mensch will ich eigentlich sein? Dazu braucht es tatsächlich jeden Tag Übung, weil wir jeden Tag einfach so viel andere Nachrichten hören, die uns natürlich einen Grund wiedergeben, dass man nur das Schlechte immer sieht, aber das bringt uns alle irgendwie nicht weiter.
Prüft alles, behaltet das Gute. Das ist die ökumenische Jahreslosung 2025. Die soll zum Nachdenken übers eigene Leben anregen und zum Aussortieren von Dingen, die uns gegebenenfalls runterziehen. Auch ein Vorsatz, den man, denke ich mal, auch jetzt schon Mitte des Monats ins neue Jahr mitnehmen kann. Also dann, an der Kasse mal jemanden anlächeln, beim Einstieg in den Bus grüßen, am Geldautomat die ältere Dame vorlassen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Eine historische Papstentscheidung gibt es aus dem Vatikan. Mit Schwester Simona Brambilla wird erstmals eine Frau Präfektin eines vatikanischen Dikasteriums. Zur Kenntnis, als Dikasterien werden die Zentralbehörden der vatikanischen Kurie bezeichnet. Sie sind vom Papst mit der Leitung der katholischen Kirche beauftragt. Zu ihnen zählen etwa das Staatssekretariat oder die kirchlichen Gerichtshöfe. Ja, und eben diese Leitung hat nun eine Frau inne. Die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, Schwester Anna Miriam Kaschner, die lobt den päpstlichen Mut und war sehr überrascht, hat sie uns erzählt.
Mich hat es auch überrascht, muss ich zugeben. Und ich habe im zweiten Anlauf gedacht, das ist wieder typisch Franziskus. Also er kann einen immer wieder überraschen. Und als ich es habe etwas sacken lassen, habe ich mich sehr gefreut. Zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir eine Ordensschwester in dieser Position haben. Es waren bis jetzt immer Männer, die also über auch sehr viele Ordensfrauen entschieden haben, die es nun mal in der Welt gibt. Zum Zweiten glaube ich, dass Franziskus hier etwas ganz Klasse geregelt hat. Er hat nämlich schon einige Punkte der Synode gleich damit umgesetzt.
Und dennoch muss man sagen, die Leitungs- und Entscheidungskompetenz in der katholischen Kirche, die ist ja immer noch sehr stark mit der Weihe verbunden und die ist aktuell nur für Männer möglich. Und da kann man sich schon fragen, ob ein solches Konstrukt mit einer Ordensfrau als Präfektin und einem, hört, hört, Kardinal als Pro-Präfekten überhaupt funktionieren kann.
Es wird sich jetzt ein bisschen zeigen, wie die beiden miteinander klarkommen. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich natürlich für unsere katholischen Ohren, dass ein Kardinal unter einer Ordensschwester jetzt hierarchiemäßig steht. Ich habe allerdings jetzt auch durch die Synode, an der ich ja auch teilgenommen habe, die Erfahrung gemacht, dass es Franziskus hauptsächlich darum geht, ein Miteinander zu stärken. Also es geht gar nicht mal so viel um Macht und um Hierarchie in dieser Sache, sondern um eine Ergänzung von verschiedenen Fähigkeiten, von verschiedenen Charismen. Und da scheint es mir jetzt wirklich so zu sein, dass er mit diesem Schritt und dieser Entscheidung wirklich einen großen Schritt in die Zukunft gegangen ist und das Ganze umsetzt.
Ich glaube, da können wir alle gespannt sein. Mit Schwester Simona Brambilla wird erstmals eine Frau Präfektin eines vatikanischen Dikasteriums. Das ganze Interview, das mein Kollege Matthias Peter mit Schwester Anna Miriam Kaschner geführt hat, könnt ihr natürlich nachlesen auf domradio.de und in unserer Domradio-App. Gut, darüber kann man sich durchaus streiten. Bei einer Generalaudienz am Mittwoch fand sich Papst Franziskus plötzlich zwischen täuschend echt wirkenden Elefantenfiguren wieder. Mit ihnen betraten dann rund 60 Zirkusartisten in bunten Gewändern die Bühne in der Audienzhalle und zeigten einen Ausschnitt ihrer Show auf Rollschuhen mit gewagten Sprüngen als menschlichen Türmen. Tiere findet man eher selten im Vatikan, erst recht nicht Elefanten. Eine Truppe von Zirkusartisten hat Papst Franziskus überraschend während seiner wöchentlichen Generalaudienz am Mittwoch mit zwei künstlichen Dickhäutern besucht. Und das ist die gute Nachricht. Ich finde, solche Tiere gehören in die freie Natur.
Die Inspiration.
Wir hatten es ja schon zum Beginn dieses Sonntagslicht. Am Mittwoch wurde mit dem 18. Karnevalsgottesdienst im Kölner Dom der Karneval in Köln, ich sag mal so, offiziell eröffnet. Das Kölner Dreigestirn war natürlich auch zugegen und Hendrik Ehrmann in der diesjährigen Session, die Jungfrau Malis, die hat mit einem starken Impuls am Schluss nicht nur mich sehr beeindruckt.
Faste lovend, wenn träum wieder blühe. Faste lovend. Wenn der Wohnungslose eine Nacht mal nicht frieren muss. Faste lovend, wenn die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater sich keine Sorgen um die Kinderbetreuung machen muss. Faste lovend, wenn Kinder zur Schule gehen dürfen und nicht arbeiten müssen, um die Familie durchzubringen. Faste lovend, wenn die Liebe zwischen zwei Männern oder zwei Frauen endlich nicht mehr verurteilt wird. Fastelovend, wenn die Regenbogenfahne nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrgenommen wird. Fastelovend, wenn du einem Fremden in der Bahn ein Lächeln schenkst. Fastelovend, wenn wir friedlich und respektvoll miteinander leben. Fastelovend fängt heute an, wenn Träum wieder blühe.
Wenn Träume wieder blühen, Fastelovend. Ja, ich wünsche allen Jecken eine Jeckezeit bis zum 5. März. Und allen, die mit Karneval nicht so viel am Hut haben, wünsche ich auch eine schöne Zeit. Macht's gut. Wir hören uns wieder nächste Woche beim Sonntagslicht. Ich bin Olli und bin raus. Tschüss.
Domradio, dreh's lauter.